ARD Sounds.
Zwei geschasste Senatoren, ein Fördermittelskandal, der ewige Antisemitismusstreit und jede Menge schmerzhafte Kürzungen. Die Berliner Kulturpolitik hatte es in den vergangenen 3 Jahren wahrlich nicht leicht. Und damit herzlich willkommen zum letzten Wahlspezial der Spreepolitik, unserem Deep Dive in die Wahlprogramme zu den wichtigsten Themen der Wahl. Und Sie haben es gemerkt, diese Folge widmet sich der Berliner Kultur, die ziemlich in Aufruhr ist, das kann man zum Ende dieser Legislaturperiode wohl bilanzieren. Die Spreepolitik schaut heute nach vorne und schaut in die Wahlprogramme. Was haben die Parteien mit unseren Bühnen, Galerien, Ateliers, Projekten, der freien Szene und so weiter vor? Gleich vorweg, wir schauen auf die Programme von CDU, SPD, Grünen, Linken und AfD, weil sie schon im Abgeordnetenhaus sitzen. Und auf die Programme von FDP und BSW, weil die laut Umfragen zwar unter der 5%-Hürde liegen, aber innerhalb der Schwankungsbreite. Und bei mir sind Kirsten Buchmann und Sabine Müller aus der Redaktion Landespolitik. Grüßt euch.
Hallo.
Hallo Sebastian.
Lasst uns erstmal kurz den Wählerinnen und Wählern zuhören, wie die aktuell über die Kultur in Berlin denken. Wir haben mal ein paar, nicht repräsentativ natürlich, Stimmen von der Straße eingesammelt.
Die KünstlerInnen sind ja der Hauptantrieb dieser Stadt. Es war schon immer so und das braucht Raum zum Denken.
Nehmen wir mal Tempelhof, da wohne ich. Da wird der Park vollgepflastert mit irgendwelchen Skulpturen, die wirklich richtig viel Bargeld verschlingen, weil es ja ein ganz bestimmter Künstler sein muss. Und dem Rentner, der muss Flaschen sammeln. Warum muss ich so viel Geld für ein Stück Edelstahl ausheben, weil jeder Schlosser binnen eines Tages oder 2 Tage bauen kann?
Aber es werden auch Arbeitsräume, Werkstätten geschlossen. Also Menschen verlieren einfach ihre Jobs. Und das sind genau die Menschen, die diesen kulturellen Alltag am Leben halten.
Clubkultur, das Sterben der Clubkultur ist natürlich ein super ätzendes Thema und mega tragisch. Und auch irgendwie nicht zu begreifen, warum die Politik nicht checkt, dass das ein großer Teil des schlagenden Herzens Berlin ist.
Im Kulturprogramm, ich komme vom Dorf, da ist es so viel, da ist es für mich zu viel. Aber ein bisschen mehr Kiezkultur könnte schon sein.
Das ist zum Beispiel der Museumssonntag, der ist gespart worden, finde ich sehr bedauerlich. Ich fand, das war zum Beispiel ein sehr gutes Angebot, ne? Und auch in vielen Bereichen wird einfach gestrichen und ohne hinterher mal zu überlegen, was das für Auswirkungen hat.
Also von Kultur darf auch was kosten bis zu, ist das Kunst oder kann das weg, ist alles dabei, passt vermutlich auch ein bisschen dazu, wie unterschiedlich Kultur bei den Parteien in den Wahlprogrammen behandelt wird, oder?
Ja, also man kann sagen, es gibt einige Themen, die sich durch die Wahlprogramme durchziehen, dazu zählen eben der Kulturetat, der ja auch angesprochen wurde, die Kulturstandorte, die freie Kulturszene, die Bezahlung auch von Künstlerinnen und Künstlern, aber auch Ideen zur Zentral- und Landesbibliothek, wie soll es mit der weitergehen und die Erinnerungskultur, also das sprechen viele Parteien in ihren Wahlprogrammen an. Weitere größere Themen haben sie dann teils mit aufgenommen. Darunter sind auch die digitale Kulturinfrastruktur und wie geht man mit KI um. Da sind die Musikschulen, die Clubkultur, Bezirkskultur und die kulturelle Bildung, um einige Beispiele zu nennen.
Ich finde, was auffällt, ist, dass es so eine Basis an Aussagen gibt, die mehr oder weniger gleich ist in den Wahlprogramm, die wir uns angeschaut haben. Also für die Parteien ist Kultur genauso Hochkultur wie freie Szene und Clubkultur. Sie soll alle Menschen erreichen. Sie soll niedrigschwellig zugänglich sein. Sie soll für gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen. Kultur wird als wichtiger Wirtschaftsfaktor gewertet. Aber dann werden doch sehr unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, um nur mal ein paar zu nennen. Also bei CDU und FDP relativ klar der Wunsch, dass die öffentlichen Kultureinrichtungen sich irgendwie ja organisatorisch stärker verselbstständigen. Also dass es da zum Beispiel Stiftungen gibt oder so, dass die auch verstärkt private Spenden oder Sponsoring einwerben. Die AfD beginnt ihr Kulturkapitel mit einem Bekenntnis zur deutschen Heimat und will gesunden Patriotismus und natürlich keine Gendersprache. Klar, das war jetzt sehr erwartbar. SPD, Grüne, Linke, Kulturpolitik sehr eng mit sozialer Teilhabe verknüpft bei Grünen und Linken. Außerdem viel Diversität dabei, viel Identität, auch klimaneutrale Produktion, auch klimaneutrale Produktion, bei der Linken Kulturpolitik als Mittel gegen soziale und strukturelle Ungleichheit. Da kommt dann auch viel das Mietenthema mit rein, also Verdrängung, Räume und so weiter. Und also da merkt man dann schon, dass es tatsächlich in sehr unterschiedliche Richtungen geht.
Ja. Also um das auch nochmal zu ergänzen, da setzen die Parteien tatsächlich eigene Schwerpunkte. Um da ein Beispiel zu nennen, Stichwort Klima, für die klimaneutrale Kultur braucht es aus grünen Sicht unter anderem Programme für mehr Energieeffizienz in öffentlichen Kulturimmobilien. Und die Linke findet, Förderprogramme sollten klimaneutrale Produktionen und die ökologische Umrüstung von Häusern unterstützen. Also das taucht bei den beiden verstärkt auf.
Ja. Habt ihr das Gefühl, bevor wir dann in die Details gehen, dass diese Kulturkampfthemen, die ja die letzten 3 Jahre durchaus auch die Berliner Kultur ein Stück weit belastet haben, wir erinnern uns an die Berlinale, wir erinnern uns an den Preis des Deutschen Buchhandels, den Deutschen Buchhandelspreis, genau, so rum, die Diskussion Nahost, das Verhältnis zu Israel, findet sich das in den Programmen ein Stück weit wieder, dass Kulturpolitik immer auch ein Stück weit kulturkämpferisch behandelt wird?
Also gerade bei der Linken heißt es zum Beispiel, die Rechten irgendwie versuchen sich da sozusagen die Kultur einzuverleiben. Und also in Einzelfällen werden Sachen direkt angesprochen, aber hauptsächlich indirekt, würde ich sagen. Ganz direkt zum von dir erwähnten Deutschen Buchhandlungspreis. Da spricht die Linke von einer Ausladung linker Buchläden von Staatspreisen. Sie spricht es an, nennt es einen beispiellosen, autoritären Vorgang, wenn Kultur und Zivilgesellschaft ungefragt durch den Verfassungsschutz durchleuchtet werden. Das sei ein direkter Schlag gegen die kritische Zivilgesellschaft. Wir erinnern uns, es war ja so, dass der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer 3 von einer Jury ausgewählte Buchhandlungen, eine davon in Berlin, unter Berufung darauf, was über die im Verfassungsschutz steht, von dieser Preisliste gestrichen hatte. An anderer Stelle heißt es jetzt im Wahlprogramm der Linken, Jurybeschlüsse sind für die Politik bindend und werden von ihr nicht in Frage gestellt. Und ansonsten würde ich sagen, ist das tatsächlich indirekter. Also wenn dann in Wahlprogrammen von Meinungsfreiheit, Freiheit der Kunst, der Rede ist, da finde ich, da hört man schon so die Debatten rund um die Berlinale durch, so das Echo dieser israelfeindlichen Äußerungen, die da auf der Bühne waren. Also wenn die AfD zum Beispiel sagt, sie stehe uneingeschränkt für die Freiheit von Kunst und Kultur, aber die Kunst dürfe nicht selbst unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit zu Extremismus und Gewalt aufrufen. Oder wenn die FDP sagt, die Kunstfreiheit steht an oberster Stelle, aber Kultur brauche Freiheit vor politischer Bevormundung, vor ideologischen Vorgaben und vor Zensur.
Also durchaus auch eine ganze Menge kulturpolitische Ideologie in natürlich in allen Programmen, das ist klar, aber bei einigen hört man schon auch durch, dass da noch eine Menge Kämpfe offen sind. Wir wollen jetzt erstmal auf die Lage der Berliner Kulturlandschaft insgesamt schauen. Du hast uns dazu, Kirsten, einen Ton eingesammelt und zwar von Franziska Stoff von der Berliner Kulturkonferenz. Das ist ein Zusammenschluss von ganz unterschiedlichen Kultureinrichtungen, von Verbänden, von auch Solokünstlerinnen und die haben sich vor der Wahl natürlich auch positioniert und du hast sie mal gefragt, welche politischen Forderungen auch von der Berliner Kulturkonferenz an die Politik vor der Wahl gestellt werden.
Und hier haben wir in einer gemeinsamen Erklärung 3% des Berliner Landeshaushalts gefordert, verlässliche Förderstrukturen und ein Kulturfördergesetz, außerdem einen verbindlichen Dialog und die Beteiligung an kulturpolitischen Entscheidungen. Für die soziale Absicherung der Künstlerinnen sind faire Honorare eine Grundvoraussetzung. Grundvoraussetzungen sind auch die Absicherung und der Ausbau von Räumen für Kultur. Das betrifft alle Sparten. Wir brauchen außerdem die Stärkung von kultureller Bildung und breiter gesellschaftlicher Teilhabe und den Ausbau von Diskriminierungsschutz und Barrierefreiheit. Die Sicherung von Kunstfreiheit und Autonomie der Kultur sind für uns eine Selbstverständlichkeit.
Also ein gut gepackter Warenkorb.
Über den wir jetzt reden können,
genau. Spricht alles an, genau.
Das ist alles einmal dabei. Aber ganz viel davon hat natürlich was mit mehr Geld zu tun.
Ja, genau. Also da kann man sagen, diesem Thema widmen sich auch die Berliner Parteien alle in ihrem Wahlprogramm. Du hast es ja anfangs gesagt, Sebastian, die Berliner Kultur ist durch den Sparkurs des Landes mit erheblichen Einschnitten konfrontiert. Das spiegelt sich eben auch in den Wahlprogrammen der einzelnen Parteien wieder. Die CDU betont zu diesem Punkt, auch in finanziell herausfordernden Zeiten gelte es, die Qualität, Vielfalt und Anziehungskraft der Berliner Kultur zu erhalten. Sie bekennt sich dazu, kulturelle Spitzenleistungen zu fördern. Sie will die Qualität, Vielfalt und Anziehungskraft der Kultur eben bewahren. Auch in den Erhalt bedeutender Kulturstandorte will sie investieren. Sie will die kulturelle Infrastruktur sichern. Wenn man dann auf die SPD guckt, also sie schreibt, die starken Kürzungen gefährdeten die internationale Strahlkraft der Berliner Kultur. Sie will daher laut ihrem Programm den Kultureinrichtungen wieder klare Perspektiven und Sicherheit geben. Sie will die kulturelle Infrastruktur in ihrer gesamten Bandbreite sichern und Kultur verlässlich fördern. Die Grünen, die finden ihren Dreh etwas anderes in ihrem Wahlprogramm. Sie stellen sich laut ihrem Programm hinter das Bündnis Berlin ist Kultur, das ich im Winter 2024/25 mit dem Ziel gegründet habe, gegen die verheerenden Kürzungen zu protestieren. Die Linke nennt dann gleich Zahlen. Sie will das Kulturbudget von unter 2% des Gesamthaushalts kurzfristig auf 2,5% und in den kommenden Jahren auf 3% steigern.
Die Forderung des,
der Kulturkonferenz. Und vor allem ist die Linke die einzige, die konkrete Zahlen nennt, was ich auch wirklich spannend finde.
Sie will außerdem die Citytax, die Übernachtungssteuer für Touristen, in die Kulturförderung, in die kulturelle Infrastruktur und die Grundversorgung stecken. Die AfD hat nochmal einen anderen Ansatz. Sie will die Leitlinien der öffentlichen Kulturförderung so definieren, dass sich Erfolge deutlicher im Budget abbilden. Die FDP setzt dann stärker auf Eigenverantwortung der Kulturakteure. Sie sagt oder schreibt, die Kultur solle sich durch wirtschaftlichen Tatendrang weitgehend selbst finanzieren, auch wenn sie anerkenne, dass sie in Teilen ohne Förderung nicht auskommt. Die FDP sieht es dabei als ständige Verpflichtung jeder Kultureinrichtung, auch private Spenden und Sponsorengelder zu akquirieren. Und dafür solle das Land Berlin ein Anreizsystem schaffen. Dann gucken wir noch auf das BSW. Das fordert, die Kürzungen im Kulturetat zurückzunehmen und ihn zu erhöhen. Und auch das BSW bezieht sich auf die Citytax, die Übernachtungssteuer für Touristen. Die müsse direkt in das kulturelle Angebot reinvestiert werden.
Was ich bei der CDU übrigens noch ganz spannend fand, dass die sozusagen auch nicht nur mit dem eigenen Geld in der Kultur arbeiten, haushalten will, wie auch immer, sondern dass sie auf jeden Fall auch europäische Fördermittel einwerben will, also Programme wie Creative Europe und so weiter. Da sagt die CDU, das sollte man doch noch viel systematischer für die Berliner Kulturprojekte nutzen.
Kirsten, nur noch mal, um auf die AfD-Forderung oder den Vorschlag zurückzukommen. Habe ich das richtig verstanden? Sie wollen dann die Finanzierung der Kultureinrichtungen an deren wirtschaftlichen Erfolg oder den Erfolg beim Publikum knüpfen? Muss man das so verstehen?
Das ist ja nicht absolut formuliert, sondern die AfD schreibt, dass sich Erfolge deutlicher im Budget abbilden. Wie das im Detail zu verstehen ist, also da müsste man dann nochmal.
Ja, dann fragen wir da auf jeden Fall nochmal nach, denn das ist natürlich eine Dauerdiskussion in der Berliner Kultur. Soll jetzt nur gefördert werden, was ankommt, was erfolgreich ist, oder soll auch das gefördert werden, was immer, ich sag mal, die Hilfe von Staatsgeldern brauchen wird, weil sie es einfach wirtschaftlich nicht alleine tragen würde.
Klar, Kultur ist halt viel und Kultur sind nicht nur die Sachen, wo alle hinrennen.
Ja, genau. Dann schauen wir mal weiter auf das Geld, nämlich die Frage, wo soll das eigentlich herkommen? Kürzen will niemand bei der Kultur, das können wir im Prinzip so zusammenfassen, aber sehr viel mehr Geld im Haushalt ist ja nicht da. Deswegen schauen alle auf den Bund. Der soll mehr zahlen und zwar über den Hauptstadtfinanzierungsvertrag. Auch da sind die sich alle einig, dass sie am Ende sagen, der Bund hat ja noch Geld.
Ja, genau. Also nicht alle Parteien berücksichtigen das Thema in ihren Wahlprogrammen, aber viele, die CDU findet, mit den Verhandlungen zur Hauptstadtfinanzierung solle die Sanierung der Philharmonie vorangetrieben werden. Das ist einfach nochmal budgetmäßig ein richtig großer Brocken, der da Berlin bevorsteht, was finanziert werden muss. Die SPD will den Hauptstadtfinanzierungsvertrag allgemein weiterentwickeln und den Bund für die Berliner Kultur mehr in die Mitverantwortung nehmen.
Das fand ich übrigens sehr nett, wenn ich da kurz reingehen darf. Also es ist ja teilweise wirklich formuliert, wir stärken die Mitverantwortung des Bundes für die Berliner Kultur. Das hört sich irgendwie so an, als wäre das sozusagen eine ausgestreckte Hand Berlins in Richtung Bund. Aber es ist ja die ausgestreckte Hand, die sagt, tu mir bitte Geld rein. Ja,
ja, und die Frage ist, ob der Bund im Moment das Geld hat. Aber die Berliner Parteien stellen sich das eben so vor. Und die Sozialdemokraten sagen, sie wollen eben auch mit Hilfe dieser Gelder des Bundes die kulturelle Infrastruktur der Stadt verlässlich, gerecht und zukunftsfest absichern. Die Linke fordert, der Hauptstadt Kulturfonds müsse ausgebaut werden. Die AfD will ebenfalls den Bund mit seinem Hauptstadtkulturfonds noch stärker in die Finanzierung von Kulturinstitutionen von nationaler Bedeutung in Berlin einbinden. Und die FDP will, um die kulturelle Vielfalt in Berlin zu stärken, erreichen, dass der Bund sich im Rahmen der Hauptstadtaufgaben kontinuierlich an der Finanzierung der Berliner Kultur beteiligt. Also da gucken viele in Richtung Bund. Da wird auch verhandelt momentan. Da muss man sehen, was dabei rauskommt.
Ja. Und wo wir eben schon mal dabei waren, wo kann irgendwie noch Geld herkommen? Also wenn die Linke auf den Bund guckt, dann guckt sie nicht nur auf den Hauptstadtfinanzierungsvertrag, sondern hat in dem Kulturkapitel auch gleich mal die Wiedereinführung der Vermögensteuer mit reingeschrieben, weil sie sagt, wenn es dann da Mehreinnahmen gibt, ist ja eine ganz alte Forderung der Linken, dann sollten solche Mehreinnahmen auch der öffentlichen Kulturförderung zugutekommen.
Also die Suche nach den Töpfen, die man noch anzapfen kann, die Citytax haben wir ja schon gehört, das wird dann eine Kulturtaxe, eine weiß ich nicht. Oder halt der Bund muss löhnen, aber da sind ja zumindest die Wege kurz. Man sieht sich ja dann auch auf der Straße oder in der im Theater, in der Oper kann man das ja vielleicht noch klären. Nur kurz für die, die die Hauptstadtfinanzierungsverträge vielleicht gar nicht unbedingt auf dem Schirm haben. Kirsten, du sagtest, die Verhandlung läuft jetzt. Wie funktioniert das immer? Die sind dann auch vor der Wahl noch abgeschlossen oder ist das etwas, was zieht sich länger?
Das sieht nicht so aus. Also gerade die Opposition hatte im Kulturausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses immer mal nachgefragt, wie der Stand der Dinge eigentlich ist. Genau, aber da kam noch keine präzise Antwort und ich habe herausgehört, dass ich das nicht mehr vor der Wahl erledigen lasse.
Es ist ja auch einfach super kompliziert, weil ich meine, du hast es eben schon gesagt, Sebastian, auch der Bund schwimmt im Moment nicht im Geld, im Gegenteil. Und da ist ja auch nicht nur die Kultur drin, das muss man ja ganz klar sagen. Da geht es zum Beispiel auch in ein anderer Podcast, über den wir auch reden, die Innenpolitik. Also was ist mit den ganzen Demos, mit den ganzen Botschaften, die bewacht werden müssen und so. Das kostet Berlin alles irre viel Geld. Und auch da heißt es aus der Berliner Politik, muss mehr kommen. Also da sind so viele verschiedene Dinge drin, eben nicht nur die Kultur, das wird noch ein bisschen dauern.
Alle wollen Friedrich Merz ans Portemonnaie. Naja. Gut, wir werden schauen, wie das sich weiterentwickelt. Da werden wir auf jeden Fall dranbleiben und das wird uns, wie wir gerade gehört haben, auch nach der Wahl noch weiter beschäftigen. Schauen wir noch schnell auf ein Thema, das ebenfalls angesprochen wurde durch die Menschen auf der Straße, nämlich die Clubs. Leiden besonders. Wir hören immer wieder über Clubs, die dicht machen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber wirtschaftliche Probleme gehören da definitiv dazu. Auch Verdrängung durch Baumaßnahmen, wie zum Beispiel die Verlängerung der A100. Aber eben vor allem die wirtschaftliche Lage. Was haben die Parteien vor, um die Berliner Clubs zu stärken?
Also die meisten haben eigene Passagen dazu in den Wahlprogrammen, manche aber auch nicht, zum Beispiel die AfD. Und da wird dann immer erstmal betont, wie wichtig die Clubkultur für Berlin ist. Also von wegen gehört zur DNA der Stadt, Teil der internationalen Ausstrahlungs- und Anziehungskraft Berlin, bedeutender Wirtschaftsfaktor und so weiter. Bei der CDU zum Beispiel heißt es dann ja, landeseigene Grundstücke stärker auch für Standorte der Kreativwirtschaft öffnen, also für Clubs und das soll alles frühzeitig sozusagen gesichert werden, dass es da Flächen gibt und so. Ich fand am konkretesten wurden die Grünen, die haben auch sogar ein eigenes Unterkapitel zur Clubkultur, haben gesagt, also tatsächlich auch durch die Planung die Standorte besser absichern, leichtere Genehmigungsverfahren, die fordern einen Notfallfonds für akut bedrohte Clubs, die wollen eigene Förderprogramme für Clubs, die tatsächlich so richtig kuratierte Programme haben. Da schließen sich dann auch die Linken an, die sagen auch, eine Spielstättenförderung einführen für Clubs, die auch so gesellschaftspolitisches Engagement haben und so weiter, Genehmigungsverfahren vereinfachen. Auf Bundesebene sagen, sie wollen sich einsetzen für einen Mietendeckel für Gewerbe. Und um vielleicht noch eine rauszugreifen, die FDP sagt ganz klar, Clubs sind schützenswert. Und die geht auf einen Punkt ein, der immer Streitpunkt ist. Also wenn alte Rechte von Clubs auf neue Ansprüche von Anwohnerinnen und Anwohnern treffen, dann sagt die FDP ganz klar, die alten Rechte sollen vorgehen. Sie sagen auch, also jetzt eine pauschale Sperrstunde oder Tanzverbote jetzt an Feiertagen oder so lehnen sie ab. Und worauf sie setzen, ist, dass Konflikte zwischen Anwohnerinnen und Anwohnern, Clubbetreibern und so weiter, die sollen durch eine frühzeitige Mediation gelöst werden, damit also sozusagen beide Anwohner, Clubs, Bezirke friedlich nebeneinander herleben können.
Ich fand das mit der Sperrstunde, dem Tanzverbot insofern spannend, weil wir ja gerade parallel dazu für die Gastronomie die große Diskussion haben, ob man nicht viel mehr Ausgehviertel in Berlin ausweist und schon da sich wieder zeigt, dass es dann auf Bezirksebene wieder knallharte Kämpfe gibt um die Frage, wie schützen wir hier unsere Anwohner vor zu viel Lärm? Auf der Landesebene klingt das immer alles so toll, wir machen die ganze Stadt zum Ausgehbezirk.
Wer darf überhaupt entscheiden, was Ausgehbezirke sind?
Und kaum kommt man auf der Kiezebene an, gibt es Zoff und es gibt Widerstand von den Bezirken, weil die natürlich auch eigene Interessen haben.
Und komisch, trotz Verwaltungsreformen nicht geklärt. He?
Ja, genau. Vielleicht gibt es dann irgendwie demnächst auch eine Klärungsstelle für Clubfragen. Ich glaube, ich habe in einem Wahlprogramm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, dass es da so eine Art Büro für Nachtwirtschaft gibt.
Ja, das war bei der FDP. Also die sagt, diese Mediation soll vom Büro des Nachtlebens gelöst werden.
Büro des Nachtlebens. Ja. Büro für Nachtleben. Würde ich mich sofort bewerben. Sehr schön. Aber vielleicht sind die Arbeitszeiten ziemlich hart.
Ein neues Büro, interessant.
Genau, einfach erstmal ein neues Büro einrichten. Dann kommen wir jetzt an dieser Stelle zu einer kleinen Spezialrubrik. Die Randnotiz, Details, die schnell mal übersehen werden. Bemerkenswertes, Skurriles oder Schräges in den Wahlprogrammen der Parteien. Sabine, wir starten mit dir. Ein Detail, das dir in einem Wahlprogramm aufgefallen ist, dass du bemerkenswert findest.
Naja, also ich würde sagen, zu klein für die große Debatte, aber trotzdem ganz spannend. Die SPD will Urban Art und Graffiti-Kultur stärker fördern. Sie wollen Graffiti-Wettbewerbe einführen und eine Hall of Fame schaffen als neuen Ausdrucksraum für Graffiti.
Okay, nicht schlecht. Wir züchten uns unseren eigenen Banksy rein.
Ich habe auch noch mehr, aber vielleicht erstmal Kirsten. Ne?
Kirsten,
ja. Ja, wenn wir auch nochmal bei der SPD bleiben. Sie will die Industriekultur bewahren und als Zeugnis von Arbeit, Innovation und sozialer Geschichte sichtbar machen. Und sie will dafür weitere Radrouten zur Industriekultur ausschildern als Teil des offiziellen Radwegweissystems.
Auch nicht schlecht. Ich hätte was vom BSW. Das einzige Wahlprogramm, das sich tatsächlich um das russische Haus weiter kümmert, das einzige, das erwähnt, das ist ja schon seit Jahren tobender Streit, seit der Vollinvasion Russlands gegen die Ukraine wird darüber diskutiert, das russische Haus dicht zu machen, weil es von Kritikern als verlängerter Arm des Kreml gilt hier in Deutschland. Ist bisher ja so noch nicht passiert, aber es gibt durchaus auch juristischen Streit, weil die hatten zumindest die Organisation in Russland, wo das russische Haus angebunden ist, auf der Sanktionsliste steht. Und das BSW fordert aber, das russische Haus muss aufbleiben als Möglichkeit, mit Russland auf diesem Wege in irgendeiner Form von Kommunikation zu treten.
Ich hätte noch zwei kleine Dinge, wenn ich darf. Ja. Einmal, die AfD will, dass Berlin eine international konkurrenzfähige Kunstmesse bekommt. Keine Ahnung, wo man die so aus dem Boden stampft. Und die FDP, der geht es um den barrierefreien Zugang und die barrierefreien Plätze, unter anderem in Theatern für Menschen mit Behinderung. Und die sagt, dass sich die Theaterkapazitäten und auch die öffentlichen Zuschüsse am tatsächlich erreichten Inklusionsstandard orientieren sollen. Das heißt, so steht es wörtlich da, wer nur die Hälfte der vorgeschriebenen barrierefreien Plätze anbietet, darf auch nur die Hälfte der Plätze nutzen im Theater oder enthält entsprechend weniger Förderung. Das ist mal eine Ansage.
Interessant finde ich bei der FDP noch, dass sie sich in dem Kapitel Kultur auch Zoo, Aquarium und Tierpark widmet, die wichtige Einrichtungen bleiben sollen. Und sie befasst sich auch mit der Mittelinsel Rand- und Randbegrünung. Die sollen wieder einen höheren Stellenwert genießen. Also auch das findet sich bei der FDP interessanterweise im Kulturkapitel.
Die Mittelinselbegrünung im Kulturkapitel?
Ja.
Das habe ich überlesen.
Vielleicht geht es auch wieder um Töpfe, die man anfassen kann. Okay. Man muss halt Bund am Ende bezahlen. Das auf jeden Fall unsere Randnotizen zum Thema Kulturpolitik aus den Wahlprogrammen. Kommen wir noch zu einem Punkt, der angesprochen wurde, auch von den Menschen, die wir auf der Straße gefragt haben. Museumssonntag, ganz kurz, der ist den Kürzungen zum Opfer gefallen, der kostenfreie Museumssonntag. Bringen den alle wieder zurück?
Also zum Teil. Die SPD will kostengünstige oder kostenlose Angebote wie den Museumssonntag wieder einführen. Die Grünen wollen den Museumssonntag ebenfalls wieder einführen und ihn schrittweise ausweiten. Auch die Linke tritt für den eintrittsfreien Museumssonntag ein. Und das BSW ist ebenfalls dafür, ihn wieder einzuführen.
Ja. Dann kommen wir zur freien Szene. Immer ein großes Thema, gerade auch bei den Kürzungen gewesen. Was versprechen die Parteien um der freien Szene? Ich sag mal, das wird ja auch als Rückgrat der Berliner Kulturszene insgesamt angesehen, um denen wieder auf die Beine zu helfen.
Also interessant ist, dass die Parteien das Thema in ihren Wahlprogrammen unterschiedlich stark gewichten. Die CDU will laut ihrem Wahlprogramm Angebote, die alle erreichen, unterstützen. Dazu zählt sie, neben den landesgeförderten Institutionen, auch die Privattheater, die freie Szene taucht an der Stelle auf und Angebote im öffentlichen Raum. Die SPD versichert, sie werde kulturelle Strukturen mit verlässlichen Ressourcen für Produktion und Präsentation sichern. Das ist ein relativ wichtiges Thema für die freie Szene, die eben die Ressourcen brauchen, die Fördermittel und eben auch Orte, wo sie ihre Kunst und Kultur produzieren können. Die Grünen wollen die freie Szene stärken. Sie solle adäquat von der Citytax, der schon erwähnten Übernachtungssteuer für Touristen, profitieren. Und die Linke verlangt für die freie Kulturszene eine stabile mehrjährige Förderung.
Und da kommt bei der Linken auch wieder das Thema Mieten, Wohnen in dem Fall oder Arbeiten rein. Also auch besonders Schutz vor Verdrängung durch Mieten- und Stadtentwicklungspolitik, auch gerade bei der freien Szene.
Ja, beim Thema, wie kann ich mir das Leben als Künstler überhaupt leisten, spielt natürlich auch die Honorierung eine Rolle. Die Bezahlung ist natürlich notorisch schwierig in der Kunst und Kultur, weil das alles sehr, sehr divers und vielfältig ist, wie die Menschen überhaupt bezahlt werden. Gibt es dafür Lösungen, wie man diese Situation verbessern kann?
Ja, also auch auf dieses Thema gehen die Parteien in ihren Wahlprogrammen unterschiedlich detailliert ein. Die CDU schreibt in ihrem Wahlprogramm allgemeiner, sie wisse, dass Berlin das breite kulturelle Angebot den vielen Künstlerinnen und Künstlern zu verdanken Gedanken habe, deren wertvolle Arbeit unterstütze sie mit fairen Rahmenbedingungen und bezahlbaren Arbeitsräumen. Sehr detailliert ist die SPD in ihrem Wahlprogramm. Sie betont, wer Kulturmetropole sage, müsse auch gute Arbeit meinen. Darunter verstehen sie eine faire Vergütung und verbindliche Honoraruntergrenzen. Tarif- und Kostensteigerungen müssten realistisch berücksichtigt werden. Die SPD setzt auf mehrjährige Förderungen, frühzeitige Bewilligungen, transparente Verfahren und Förderstrukturen. Das solle Qualität, Kontinuität und kulturelle Vielfalt ermöglichen, statt prekäre Bedingungen zu verstetigen. Die Grünen verlangen auch verbindliche Mindesthonorare und Gagen. Es müssten Wege gefunden werden, sagen sie auch oder schreiben sie auch, steigende Tarif- und Betriebskosten zu refinanzieren, auch in der Projektförderung. Und die Linke will sich für steigende Mindesthonorare in allen Förderrichtlinien einsetzen.
Ja. Und ich meine, es kommt jetzt nicht ganz so unerwartet, aber die Frage, was ist denn eine faire Vergütung oder was ist angemessen entlohnt, das beantwortet keine Partei. Was ich interessant fand, die Linke hat versucht, das so ein bisschen in Kontext zu setzen. Die hat sich mal angeguckt, die bildenden Künstlerinnen in der Stadt, hat gesagt, da gäbe es im Moment so ungefähr 10.000 freie bildende Künstlerinnen. Und laut der Linken werden von denen nur 2-4% akzeptabel bezahlt. Hm. Ich habe jetzt nicht komplett nachgerechnet, ob diese Zahlen so stimmen, aber ich glaube, so ganz verkehrt liegen sie damit wahrscheinlich nicht. Das ist schon eine Geschichte, wo man ran muss.
Ja, aber das ist genau das Problem, dass man das über Tarifverträge selten lösen kann, weil viele von diesen Künstlerinnen und Künstlern natürlich nicht bei tatsächlichen Einrichtungen oder so eingestellt oder angestellt sind, sondern das sind halt freie Künstler und die dann Auftragsarbeiten annehmen. Also ein schwieriges Thema. Aber wir hören ja raus, also so eine richtig klare Lösung hat da niemand so richtig im Programm.
Naja, es gibt nicht unbedingt die ganz klare Aussage, wie du ja schon sagtest, Sabine, die an Zahlen gemessen werden könnte. Es gibt aber auch solche Ideen, dass Künstlerinnen und Künstler beispielsweise durch Stipendien gefördert werden und dass man ihnen dadurch unter die Arme greift.
Ja. Was immer wieder gefallen ist, ist das Stichwort langjährige oder langfristige Förderung. Und dann kommen wir zu dem einen großen Thema, das natürlich die letzten, vor allem das letzte Jahr in der Berliner Kulturszene massiv beschäftigt hat, nämlich der Kulturförderskandal. Nochmal kurz zur Erinnerung, da ging es um die Frage, wie Projekte gegen Antisemitismus gefördert werden. Und es gibt
ein Teil der Projekte,
genau. Ein Teil der Projekte und es gab eine massive politische Einmischung, das wissen wir inzwischen von der CDU, CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, die sich da ein paar Projekte rausgepickt hat, um sie speziell zu fördern.
Und die Kulturverwaltung hat dann letztlich Projekte gefördert, die inhaltlich nicht geprüft waren, wo der Landesrechnungshof letztlich gesagt hat, das war absolut rechtswidrig, was da passiert ist.
Genau, ein Blick in die teilweise sehr komplizierte Förderlandschaft, nicht nur in der Kultur, gilt auch für andere Bereiche, aber in dem Fall hat es halt die Kultur erwischt. Gehen die Parteien auf diesen doch ziemlich großen Kulturförderskandal in irgendeiner Form in ihrem Programm ein?
Teils, teils. Also bei den Grünen scheint das mal durch, als es um das Thema Fachjurys geht und die Grünen dann schreiben, Eingriffe in deren Arbeit wie seitens der CDU lehnen wir strikt ab. Denn im Zuge dieser ganzen Geschichte hatte ja auch mindestens mal ein CDU-Abgeordneter sich über die Zusammensetzung der Jury im Aktionsfonds Antisemitismus beschwert, weil ihm da manche Mitglieder zu links und zu woke waren. Ansonsten, finde ich, hört man indirekt Dinge raus. Also wenn SPD oder Linke so ganz allgemein transparentere Vergabeverfahren fördern oder wenn die AfD sagt, die politische Gesinnung darf kein Kriterium bei der Bewilligung von Förderanträgen sein oder wenn das BSW zum Beispiel sagt, Kunst müsse frei sein von Disziplinierung durch politisch beeinflusste Preisvergaben und Förderentscheidungen. Die Vergabe politischer, öffentlicher Kulturmittel müsse nachvollziehbar, chancengleich und demokratisch sein. Wenn man das intransparent mache, diese Entscheidungsverfahren, dann schwäche das einfach sowohl das Vertrauen der Kulturschaffenden als auch der Berliner Bevölkerung und verhindere für manche Leute dann einfach auch Zugänge zur Förderung.
Und ich vermute, die eine Lehre, die wir ja aus diesem Skandal gezogen haben, auch in der Kulturpolitik, dass viel mehr Juryverfahren, die dann transparent sein müssen, zur Vergabe von diesen Fördermitteln eingesetzt werden sollen, das hat sich, glaube ich, durchgesetzt als Erkenntnis, ne?
Ja, aber auch nicht bei allen. Also zum Beispiel Grüne, Linke und BSW sagen sehr klar, also mehr Jurys, mehr Juryverfahren, weil das einfach transparenter sei. Also überhaupt diese Vergabepraxis grundlegend überarbeiten, das kommt gerade bei den dreien, habe ich das sehr rausgelesen. CDU und FDP haben ein bisschen anderen Zungenschlag drin. Die sagen, Förderung verstärkt überprüfen, stärker an Qualität, an Wirtschaftlichkeit, an Leistungsfähigkeit orientieren, genauer zu gucken, sozusagen, was kam da raus. Das ist wahrscheinlich das, wo wir eben auch schon mal bei der AfD vielleicht ein bisschen drüber gesprochen haben, ne? Bei der FDP ist es schon auch so, da kommt wieder dieses Eigenverantwortung und so weiter raus, dass sie sagt,
alle Kultureinrichtungen sollten in privatrechtliche Organisationsformen wie etwa Stiftungen überführt werden, um zu verhindern, dass Politik und Verwaltung da direkt Einfluss nehmen.
Das letzte Thema hier im Podcast zu diesem Schwerpunkt Kulturpolitik in den Wahlprogrammen der Parteien vor der Berlinwahl ist das Thema Erinnerungskultur. Immer wieder ein Thema, zum Beispiel wenn es darum geht, dass irgendwo eine Straße umbenannt werden soll oder ein Platz umbenannt werden soll oder wir einen neuen Gedenkort bekommen sollen. Wie gehen die Parteien mit diesem ja, durchaus auch aufgeladenen Thema denn eigentlich in ihrem Wahlprogramm um?
Also gerade bei diesem Thema Straßen umbenennen, da klaffen die Meinungen sehr stark auseinander. Ich nenne mal das Stichwort Umgang mit dem Thema Kolonialismus. Bei der Erinnerungskultur, die CDU betont da, sie will Gedenkorte pflegen und Straßennamen mit Bezug etwa zur preußischen Geschichte bewahren, statt sie umzubenennen. Die SPD will mit Blick auf die Kolonialvergangenheit einen zentralen Gedenk- und Lernort schaffen, sowie dezentrale Erinnerungsorte weiterentwickeln. Zur Aufarbeitung gehört für sie aber auch, Straßen umzubenennen, die an Kolonialverbrecher erinnern. Also da schon mal ganz unterschiedliche Positionen. Die Grünen wollen es ebenfalls erleichtern, Straßennamen mit kolonialen, rassistischen und antisemitischen Bezügen umzubenennen. Die Linke will, um das koloniale Erbe aufzuarbeiten, eine Kommission einsetzen, in der zivilgesellschaftliche Akteure die Umbenennung von Straßen und Plätzen aushandeln und das Gedenken im Stadtbild erweitern. Ganz anders die AfD. Sie sieht postkoloniale Theorien als Gefahr für eine ausgewogene Erinnerungspolitik, wie sie schreibt. Die öffentliche Förderung postkolonialer Initiativen will sie beenden.
Auch wieder ein sehr diverses Bild.
Ja, da hört man auch schon, also dass das natürlich ein Thema ist, was wirklich stark politisiert ist, sicherlich auch bei der Linken und so weiter. Was interessant ist, ist doch, wie weit dann teilweise dieser Erinnerungsbegriff, die Erinnerungskultur gefasst wird. Am weitesten bei den Grünen, gut, die haben nun auch mit weitem Abstand das allerallerlängste Wahlprogramm. Das heißt, die haben auch Platz, aber da gehören dann nicht nur schon, wie eben erwähnt, die Erinnerung an den Nationalsozialismus dazu oder die Aufarbeitung der SED-Diktatur, das koloniale Unrecht, sondern auch Erinnerung an sexualisierte Gewalt gegen Frauen in Kriegen, die Umbrüche der Nachwendezeit, Erinnerungskultur in der modernen Einwanderungsgesellschaft, queere Geschichte. Die Grünen wollen die Einrichtung eines queer-feministischen Archivzentrums. Also da gibt es ganz viel, was man machen könnte. Ob dann für all dies das Geld da ist in den nächsten Jahren, wo alle sagen, dagegen waren die Sparanstrengungen der letzten Jahre eigentlich Killefits. Das bin ich mal gespannt.
Ja, und zu dem, was dazukommen könnte, gehört zum Beispiel aus SPD-Sicht eine Dauerausstellung zu politischer, insbesondere rechtsextremer, rassistischer Gewalt. Und noch ein Detail, die Linke will den 8. Mai als jährlich wiederkehrenden arbeitsfreien Gedenktag.
Ich dafür.
Natürlich.
Berlin hat ja einfach zu wenig Feiertage, also Daumen hoch.
Nein, ist ja richtig. Wir brauchen definitiv mehr Feiertage. Dann, großes Thema in den letzten Jahren war auch die dauerhafte Suche nach einem neuen Zuhause für die Zentral- und Landesbibliothek. Es sind diverse Versuche gescheitert, unter anderem spektakulär das Haus der Galerie Lafayette in der Friedrichstraße. Auch beim Alexanderplatz scheint es nicht voranzugehen. Der Versuch, ZLB und Galeria da irgendwie zusammenzuführen. Wer hat dafür in seinem Wahlprogramm eine Lösung?
Ja, also vielleicht muss man auch nochmal den Ausgangspunkt benennen. Die ZLB ist ja derzeit auf zwei Gebäude aufgeteilt, die Amerika-Gedenkbibliothek in Kreuzberg und den Standort Breitestraße in Mitte. Beide sind dringend sanierungsbedürftig, daher also die Suche nach einem Standort für die ZLB für die Zukunft. Zu diesem Thema äußern sich fast alle in ihren Wahlprogrammen, allerdings teils mit unterschiedlichen Perspektiven. Die CDU findet, die Zentral- und Landesbibliothek solle einen neuen Standort bekommen. Gut erreichbar ist dafür aus CDU-Sicht das Warenhaus am Alexanderplatz. Die Sozialdemokraten wollen die Spaltung der ZLB in zwei Standorte beenden, damit sie ihre Aufgabe als Zentralbibliothek erfüllen kann, nennen in ihrem Wahlprogramm aber keinen ausdrücklichen Standort. Ebenso die Grünen. Die ZLB soll nach ihrem Willen unter ein Dach. Die Linke ist für einen neuen Standort der ZLB am Alexanderplatz. Anders die FDP. Sie setzt sich für einen Standort bzw. den Neubau der ZLB am Ort der Amerika-Gedenkbibliothek am Blücherplatz in Kreuzberg ein. Also auch da ein ganz unterschiedliches Bild. Die FDP findet aber ebenfalls, die Aufteilung auf verschiedene Standorte müsse beendet werden. Das BSW will beide Bibliotheksstandorte erhalten und sanieren, also Blücherplatz und Breite Straße. Also da kann man sagen, wenn sich da Koalitionsverhandlungen auf irgendeiner Ebene ergeben, da muss da richtig verhandelt werden.
Wir haben eine Einigkeit von CDU und Linken, habt ihr das gemerkt?
Die wollen beide. Ja, wobei, man muss dazu sagen, die Linke will zwar die ZLB am Alex, aber sie will auch die bisherigen Standorte in der Breite Straße und Amerika-Gedenkbibliothek erhalten als Kulturstandorte. Und ich glaube, da wird die CDU dann schon nicht mehr unbedingt mitgehen. Außerdem führen die ja eh keine Koalitionsverhandlungen. Hat die CDU ja schon ausgeschlossen.
Dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich danke euch beiden auf jeden Fall erstmal für diesen Ritt durch die Wahlprogramme zum Thema Kultur. Das war jetzt sehr, sehr dicht. Und wie gesagt, nochmal die Aufforderung oder die Bitte an alle. Glauben Sie nicht nur uns, lesen Sie das am besten alles selber, machen Sie sich selber ein Bild. Aber wir hoffen natürlich, dass wir Ihnen helfen konnten, sich da ein bisschen zurechtzufinden, und verweisen an der Stelle natürlich auch auf unsere anderen Wahlprogramm-Checks in unserem Wahlspezial in der Spreepolitik. Euch beiden erstmal vielen Dank.
Sehr gerne.
Und das war das Wahlspezial der Spreepolitik für diese Woche. Weitere Infos rund um die Wahlprogramme, den Wahlkampf und die jeweiligen Spitzenkandidaten finden Sie auf rbb24.de. Zum Abschluss noch mein Podcast-Tipp. Das Wissen vom SWR liefert jeden Tag 30 Minuten gründlich recherchierte Hintergründe zu den unterschiedlichsten Themen. Von der Diktatur in Usbekistan bis zum Ende der Microsoft-Abhängigkeit in deutschen Beamtenstuben. Und zwar erklärt von Menschen, die sich wirklich damit auskennen. Das Wissen. Jeden Tag neu in der ARD Sounds App. Und bei ARD Sounds finden Sie auch uns, die Spreepolitik. Wenn Sie mögen, was Sie hören, lassen Sie uns gern ein Abo da. Ich wünsche weiterhin gute Ferien und wir hören uns nächste Woche.